Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Layla Lowfire und Toya Diebel. So quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
Herzlich willkommen zu einer neuen, extrem aktuellen Folge, ganz frisch aus dem Ei gepellt. Weibers.
Wow, also ich fühle mich echt alles andere als frisch aus dem Ei gepellt, Julia.
Du siehst aber so aus.
Was?
Ja, ich habe noch nie so schöne Haare gesehen auch.
Ja gut, die Haare sind noch von gestern vom Shooting.
Ja, sieht gut aus. Ein bisschen müde.
Ich habe gar keine Stimme auch irgendwie. Ich bin so fertig, dass ich keine Stimme mehr habe. Mein Körper stellt einfach so notwendige Funktionen ein. Einfach so. Ja, ich glaube, wir müssen heute ein bisschen Energie sparen. So. Heute gehst du mal nicht pinkeln und hast auch keine Stimme.
In meinen Augen siehst du so gut aus.
Aber ich bin irgendwie heute, ich bin richtig schlecht drauf. Also ich bin schon die ganze Woche schlecht drauf. Es hat angefangen mit dem Horoskop, was du mir geschickt hast von mir.
Oh, das war ein cooles Horoskop. Soll ich das nochmal kurz vorlesen?
Wenn du magst.
Ich habe nämlich ein tolles Horoskop gefunden, ein Waage-Horoskop. Und zufälligerweise ist Layla ja Waage. Und es hätte auch von mir sein können, geschrieben werden können. Und zwar, Layla, es fehlt Ihnen an körperlicher Energie, aber auch an kreativem Potenzial. Akzeptieren Sie das einfach. Punkt. Horoskop vorbei.
Ja.
Er ist ehrlich.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Da hat sich jemand, ist übrigens ein echtes Horoskop, es ist kein Scherzhoroskop oder so. Es hat jemand geschrieben und wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Ich stelle mir auch gerade so die Situation vor, wie die Person die Horoskope schreibt und sich dann Waage sieht und denkt sich so, ach komm, fuck it. Hier, Sven, der hat mich letzte Woche betrogen, das Waage Arschloch, jetzt zahle ich es ihm heim.
So. Ja, ich glaube aber echt, dass es eher so ist, weil Wagen haben irgendwie immer voll die geilen Horoskope, weil allein Waage...
ausgeglichen.
Ist ja schon, genau, ausgeglichen und dann übernehmen die das immer so in die Horoskope mit rein. Deswegen leben Wagen wahrscheinlich einfach so placebo-mäßig schon viel geiler, wenn die ihre Horoskope
Stimmt.
lesen.
Ey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin ja Schützin und tatsächlich ist es so, dass im Schütze-Schützinnen-Horoskop oft so Sachen genannt werden wie ihre Energie durchbricht und durchsticht das Ziel, passen sie auf, dass sie ihre Gegner und Gegnerinnen, also immer irgendwas mit Schießen und Angriff.
Ja, und Skorpion ist immer irgendwas total Bescheuertes.
Zu Recht, ja.
Ja, aber du sagst zu Recht, aber was ist, wenn Skorpione eigentlich voll die geilen Menschen sind und voll die liebevollen, sanften, loyalen Menschen? Nee, und dann lesen die aber ihre Horoskope und das ist so eine self-fulfilling prophecy, einfach, dass die sich denken, ja komm, wenn mich alle eh kacke finden und ich eh dafür vorbestimmt bin, scheiße zu sein, dann
bin
kann ich
halt
jetzt auch scheiße sein, ja.
Also ich finde, in meinem kleinen Kosmos, Layla, man darf ja nichts mehr scheiße finden. Da lässt du mir wenigstens ein Horoskop. Das sind jetzt die Skorpione. Ich kenne nämlich keinen Skorpion. Die möchte ich jetzt einfach mal.
Doch, kennst du, aber erinnerst du dich gerade nicht dran? Ist egal.
Ah, okay. Oh! Also habe ich recht.
Du bist das Arschloch heute, ey, ganz ehrlich.
Oh, kleiner Insider. Ich möchte einmal auch Horoskop. Horoskop-Skorpione scheiße finden. Aber gut, das ist so eine Delfin-Geschichte. Ich will da gar nicht mehr weiter rein. Das geht nach hinten los.
Morgen hast du ein paar Skorpione im Briefkasten.
Oh
weißt
ja,
du so?
Oh ja.
Da gibt es keine Pferdeköpfe.
Alle deabonniert.
Sofort Skorpione im Briefkasten, also richtige Skorpione.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Layla, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragonsoße, ich liebe Estragon, und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mich wie in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache,
so
weil ich
fancy,
bin immer noch in meiner
fancy
Küche.
Hausmannskost.
Ey, richtig geil. Boah, da habe ich mich sehr gefreut über das Rezept.
Radieschen-Apfelsalat ist für mich so ein Premium-Almansalat einfach.
Ja,
wirklich,
ist es
also,
auch.
Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel
köstlich
in den Salat zu schmeißen. In Kombination, aber klingt mega lecker nach so einem Sommersalat.
Dieser grüne Spargel zusammen mit dem gerösteten Lachs, mir läuft schon wieder das Wasser zusammen im Mund. Das ist so lecker gewesen. Dein Gericht kann es nicht toppen. Kann es nicht.
Nee, kann es auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. diesmal hast du einfach gewonnen.
Ich
versuch's erst gar nicht. Das klingt wirklich nach dem besten Rezept. ja, mit HelloFresh kriegt ihr wöchentlich, wenn ihr wollt, eine Kochbox nach Hause mit super einfachen Rezepten, die ihr ganz easy nachkochen könnt und die nicht lange dauern, die so etwa 30 Minuten im Schnitt brauchen. Es gibt aber auch welche, die nur 15 Minuten brauchen. Und das Tolle ist, es kommen alle Zutaten in genau der Portion schon geliefert, die ihr auch braucht für das Gericht. Das heißt, ihr habt super wenig Abfälle. HelloFresh achtet darauf, auch den Müll gering zu halten, auch was Verpackung angeht. Und ihr könnt halt wirklich Sachen frisch kochen. Ihr habt ein mega abwechslungsreiches Menü mit über 40 Rezepten, aus denen ihr wöchentlich auswählen könnt. Oder ihr macht es so wie ich und lasst euch einfach überraschen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher. Wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil.
Ich finde auch vor allem HelloFresh, also gerade mit Kindern geil, weil also ich tappe oft in diese Falle, dass man sagt, oh, was soll ich denn jetzt schon wieder kochen? Weißt du, man muss ja dauernd kochen, wenn man Kinder irgendwie hat. Ich meine, ich kann ja nicht immer ins Restaurant gehen. Und trotzdem will man aber Abwechslung zu Hause haben. Und da ist HelloFresh wirklich eine geile Alternative. Vor allem, wenn man vielleicht nicht so der heftigste Kochprofi ist. Also ich würde sagen, ich kann gut kochen, aber man hat halt so seine speziellen Küchen, die man kann und den Rest, da denkt man, ach, das mache ich nicht, so viel Aufwand. Und mit HelloFresh kann man auf jeden Fall in der Welt der Kulinarik viel dazulernen. Absolute Empfehlung.
Mit dem Code HFVibers, alles groß geschrieben, HFVibers, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf und natürlich ist der Code für neue und auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Aber es gibt eine Sache, die mich eigentlich noch viel mehr beschäftigt hat als das schlechte Horoskop letzte Woche. Und zwar ist es der Nahostkonflikt. Der bereitet mir wirklich richtig schlaflose Nächte auch.
Mhm.
Und du hattest ja auch schon mal auf Instagram irgendwie angesprochen, dass viele Leute irgendwie Angst haben, darüber zu sprechen. Und ich fand das super wichtig, das nochmal mit in den Podcast zu nehmen auch.
Mhm. Der Nahostkonflikt ist natürlich eine Sache, die nicht erst seit letzter Woche akut ist, sondern immer schon da ist, seit ich denken kann und das eigentlich auch noch nie richtig verstanden habe, weswegen ich mich ziemlich hilflos gefühlt habe, als das Ganze dann hochgekocht ist und ein Bürgerkrieg auf einmal bevorstand und ich das Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen. Einfach weil ich und viele andere auch, Kollegen und Kolleginnen, die sich politisch oft äußern, auf einmal still waren.
Mhm.
Und ich habe das als sehr merkwürdig empfunden, auch bei mir selbst. Musste aber ehrlich sagen, dass ich Sorge hatte, mich zu äußern, weil ich das Gefühl hatte, dass das so komplex ist, das Thema, dass ich aufpassen muss, was ich sage, um nicht Menschen zu verletzen, und so, ja, auszugrenzen und durch meine Unwissenheit zu schaden.
Ja, ich glaube, das, was es auch so krass schwierig macht, ist, dass es auch unterschiedliche Nachrichten, Berichterstattungen gibt, die wirklich unterschiedliche Sachen sagen. Also es gibt nicht so eine neutrale Quelle, der man so hundertprozentig vertrauen kann, sondern sehr viele verschiedene Sichten auf Dinge. Und zusätzlich dazu, dass es nicht so diese eine neutrale Berichterstattung gibt, war mein erster Kontakt mit diesem Nahostkonflikt auf Social Media zum Beispiel, dass Leute gesagt haben, ja, wenn man nichts weiß, dann soll man die Fresse halten.
Mhm.
Also das war mein erster Kontakt da, bevor ich überhaupt noch irgendwie ein Statement von irgendwelchen InfluencerInnen gesehen habe oder so, habe ich schon gesehen, okay, man darf auf gar keinen Fall irgendwas sagen, wenn man kein Nahostprofi ist. Und dann kam gleich hinterher so, alles, was man gegen Israel sagt, ist antisemitisch. Also das ist jetzt überzogen gesagt, ne? Und dann kam gleich hinterher so, ja, alles, was man gegen Palästinenser sagt, ist
islamophob.
Genau. Und irgendwie ging es nur darum,
eine Seite zu beziehen.
Ja, noch nicht mal. Es ging schon vorher, bei mir in meinem Feed ging es schon vorher darum, dass alle Menschen, die was gesagt haben, anscheinend was Falsches gesagt haben. Ich habe überhaupt nicht diese Statements überhaupt gesehen.
Mhm.
Ich habe immer nur die Reaktion darauf gesehen. Und dann war ich schon mal so, oh krass, krass. Also inzwischen habe ich mich dann auch mehr damit auseinandergesetzt und könnte auf jeden Fall auch mehr darüber sagen. Aber ich glaube, was das Krasse an dieser Sache ist, ist eigentlich, dass wenn man eine Seite bezieht oder eine Stellung bezieht oder seine eigene Meinung zu dem Thema sagt, verstärkt man wahrscheinlich irgendwie auch dieses Problem.
Also bei einer Sache, die du gerade gesagt hast, musste ich so kurz mit meinen Augen zucken, weil du gesagt hast, bevor ich irgendwelche Statements von irgendwelchen InfluencerInnen gesehen habe, da kam mir schon so ein kleines Bröckelchen aus dem Hals hochgeschossen, weil ich glaube, das ist genau das, was ich eben nicht sehen wollte. Weil ich finde, es gibt Themen, da, also vielleicht verstehe ich auch wieder dieses Influencer-Statement.
Ja, ich glaube, das ist das, weil ich spreche dabei auch von AktivistInnen und sowas.
Okay.
Also das ist für mich, Menschen mit einer größeren Reichweite auf Instagram sind für mich einfach Influencer und Influencerinnen, egal was die beruflich machen.
So. Mich stört nur einfach an dieser Debatte, also versteh mich nicht falsch. Ich finde, dass wenn du dich nicht auskennst, Fresse halten ist ein schwieriger Satz, denn das kann man auch als Freifahrtschein für alles Mögliche benutzen. So, ich äußere mich nicht politisch, weil ich bin nicht politisch und wenn irgendjemand in Hanau erschossen wird, dann sage ich da lieber nichts zu, weil ich kenne mich nicht aus und deswegen muss ich auch nichts sagen. So, das finde ich ganz schwierig. Ich finde, man muss nur aufpassen, was man sagt und was für eine Position man da einnimmt, denn irgendjemand, der zu 90% vielleicht irgendwelche Beauty-Blogs macht, der muss nicht auf einmal ein Politikaktivist, Aktivistin sein und eine Ostlage erklären. So. Das ist nicht seine Aufgabe, ihre Aufgabe und wäre total vermessen auch den Menschen, die da leiden, gegenüber. Ich fand es halt einfach nur so auffällig, dass es normalerweise so ist, dass in den sozialen Medien und vor allem auf Instagram schon fast wie so ein Trend herrscht, so ein Aktivismus-Trend, dass Menschen sofort meinen, irgendwelche Sachen teilen zu müssen, einfach um keinen Shitstorm zu bekommen. Mhm. Also irgendwas Politisches passiert, irgendeine Sexismus-Debatte von mir aus. Schon teilen alle Leute irgendwie das Gleiche, um irgendwas gesagt zu haben. Und das ist ein Trend, definitiv.
Ja, einfach, man teilt irgendwelche Infoposts,
richtig.
Die man irgendwo gesehen hat, die das vielleicht gut zusammenfassen, vielleicht auch weniger gut. Einfach um so ein bisschen sich da auch so rauszuposten, weil man natürlich bei jedem größeren Ereignis, das in der Welt passiert und Aufmerksamkeit verdient hat, bekommt man sehr viele Nachrichten von Menschen, die einen da auch so ein bisschen an Pranger stellen, wenn man sich nicht dazu äußert. Das muss man vielleicht dazu sagen, damit die Menschen das verstehen, was du meinst.
Genau. Und in den meisten Fällen geht das vielleicht auch gut, gerade wenn man vielleicht so Infoposts von Menschen teilt, denen man sonst auch vertraut oder denen man schon lange folgt oder es können ja auch irgendwelche Nachrichtenseiten sein. Aber jetzt bezüglich des Nahostkonflikts kommt halt eine neue Komponente dazu, dass es hier um ein viel komplexeres Thema geht, das man nicht in drei Slides zusammenfassen kann und dass es leider eben sehr schnell passiert, dass man auf eine Seite fällt. Und Sprache ist da halt einfach ein wahnsinnig wichtiges Mittel, das mir jetzt auch in meinem Instagram-Feed gezeigt hat, dass ganz viel islamophobe und antisemitische Dinge geteilt worden sind, ohne dass die Menschen das überhaupt gemerkt haben.
Ja, also eine Sache habe ich dann später gesehen, aber wirklich, da war das schon eine Woche ein Thema, ne?
Mhm.
Da habe ich so einen Comic gesehen.
Mit zwei Frauen?
Ja, ich glaube schon, genau.
Das eine schöne Illustration.
Sollte auch so ein Info-Comic sein, wo dann, ich glaube, Israel in Anführungszeichen geschrieben war, was halt sehr... Also dann
eindeutig schon ist.
Ja,
genau. Weil wird das in Frage dann, gestellt, ist Israel überhaupt ein Staat?
Genau.
Und wurde aber immer nur so süß verpackt. Das war so eine Konversation zwischen zwei illustrierten Frauen und alles war total nett und auch gut sprachlich formuliert, war aber eindeutig antisemitisch. Und dann hast du drunter gesehen, ach, Gigi und Bella Hadid liken das und auch viele Influencerinnen aus meiner Bubble. Und ich mir dachte, habt ihr eigentlich gelesen, wirklich gelesen, was da steht?
Ich muss zugeben, dass ich den Comic das erste Mal im Zusammenhang gesehen hat, damit gesehen habe, dass jemand gesagt hat, merkt eigentlich niemand, dass es antisemitisch ist. Und deswegen habe ich das halt mit einem ganz anderen Hintergrund gelesen, habe sofort die Anführungszeichen gesehen.
Mhm.
Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen sich nicht so krass auch mit dieser unterschwelligen,
mit unterschwelligen Antisemitismus auskennen.
Ja, genau. Dann das dass sie das halt nicht checken, ne? Weil die Richtig. Einfach diese Anführungszeichen überlesen oder vielleicht denken, dass es, weil es halt ein Eigenname ist, Israel, weißt du? Mhm. Also es gibt da schon so Sachen, man muss da auch so ein bisschen, ja.
Man muss sich informieren und das ist bei diesem Thema, dem Nahostkonflikt, so wichtig wie denn je, dass man sich einfach ein bisschen informiert und wenn man das nicht versteht, was übrigens nicht schlimm ist, weil es so komplex ist und selbst Nahostexperten, Expertinnen haben keine Lösung. Sonst wäre das alles ja schon vorbei. Sondern es ist einfach eine extrem schwierige Situation, wo sehr viele Menschen sterben und leiden.
Und wo sehr, sehr große Mächte auch hinter
Richtig.
Verschiedenen Positionen stehen.
Und Interessen haben.
Genau.
Muss man einfach aufpassen, was man sagt. Und das Einzige, was ich meine, was man richtig machen kann, ist auf seine Sprache zu achten oder darauf zu achten, was man konsumiert und wie die Sprache formuliert ist. Ich habe zum Beispiel immer wieder mitbekommen, dass immer von Juden und Jüdinnen und Moslems und Musliminnen gesprochen wird. Ey, Jüdinnen und Juden leben nicht nur in Israel. So, es gibt auf der ganzen Welt welche.
Ja, und in Palästina leben nicht nur Muslime auch.
Richtig. Also und da wird schon so viel irgendwie in einen Topf geworfen. Und Israel und Palästina, da wird von Nationen gesprochen und nicht von Religion. Und trotzdem, in Israel leben nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern auch Muslime.
Und trotzdem kannst du nicht sagen, es sind Israelis und Palästinenser. Das stimmt halt auch wieder nicht.
Richtig.
Ne?
Es ist sehr, sehr, sehr komplex und sehr sensibel.
Es sind einzelne Gruppen, die dann teilweise zu diesen Staaten gehören. Genau, also es ist wirklich super komplex und ich fand das einfach nur krass schade, dass das am Anfang schon so, ich glaube viel mehr Menschen hätten sich damit auseinandergesetzt und also meiner Meinung nach das Richtige, was man so in unserer Position hätte machen können, wäre zu sagen, wow, es werden gerade Menschenrechte verletzt. So, und zwar extrem, es sterben gerade Kinder, es sterben ZivilistInnen und darauf aufmerksam zu machen.
Gut, wir reden jetzt darüber. Mir war es wichtig, schon mal einen Senf dazu zu geben, aber nicht inhaltlich, weil mir das auch gar nicht zusteht, weil ich auch viel zu wenig weiß darüber und ich das, wie gesagt, vermessen fände, das auch jetzt noch zu tun. Ich finde nur, dass ich, meine Aufgabe war das in dem Fall irgendwie darauf aufmerksam zu machen, sein Feed mal zu beleuchten und zu checken, ob da irgendwie, ob man an der eigenen Sprache vielleicht was machen kann.
Nichtsdestotrotz habe ich mich die letzte Woche wirklich krass mit dem Thema auseinandergesetzt und habe auch wirklich sehr viele Nachrichten verfolgt und das war echt richtig brutal, muss ich sagen.
Also es ist ja auch brutal, was da passiert.
Es sind wirklich sehr brutale Dinge, die dort passieren und ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich die Menschen dort fühlen müssen, die dort leben und das bricht mir einfach gerade so voll das Herz, weil das ja ist einfach so schlimm ist und man ist ja auch so ein bisschen ohnmächtig in unserer Position jetzt, weil was sollen wir jetzt tun, außer irgendwie an Organisationen, an seriöse Organisationen spenden, die dort die ZivilistInnen irgendwie unterstützen.
Mhm. Ärzte ohne Grenzen
genau,
ist zum Beispiel so ein Fall.
Oh,
ganz ehrlich, ich kann nicht mal irgendwas raten.
Ich hoffe wirklich, dass da bald irgendwas passiert, weil das kann nicht sein, dass da jeden Tag Menschen einfach sterben.
Mhm. Also wenn man das weiterhin verfolgen möchte, was sehr wichtig ist, einfach weil wir eben auf demselben Ball der sogenannten Erde leben, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich informiert und aber darauf achtet, wie man sich informiert. Das ist eine Frage, die ich zum Beispiel oft gestellt bekomme, Toja, wie konsumierst du eigentlich Nachrichten? Also wie, das ist auch keine blöde Frage, finde ich, weil wie bilde ich mich? Es gibt so viele Angebote, Medien, Nachrichtensender, wo man sich bilden kann. Und natürlich sind gewisse Sender, Magazine und Medien eingefärbt, haben eine gewisse Meinung, eine gewisse Position, Interessen verfolgen. Und ich kann immer nur sagen, Quellen checken. Woher kommen diese Informationen? Und verschiedene Nachrichten, Sender, Magazine konsumieren. Vielleicht auch nicht nur eine mit vier Buchstaben, auch darauf zu achten, was es herrscht für eine Sprache. Ein Mediensender, der Polemik als Aushängeschild seit weiß ich wie viele Jahrzehnten hat, ist vielleicht keine seriöse Nachrichtenquelle. Aber ich finde, man muss einfach gucken, dass man verschiedene Seiten sieht. Und auch, also man muss nicht nur Deutschland konsumieren. Man kann auch internationale Presse konsumieren, wenn man denn der Sprache mächtig ist. Gucken, ob man auch Betroffene kennt. Mit Menschen sprechen, die unterschiedliche Meinungen haben. Schwierige Sache.
Jetzt kommt Werbung.
Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Und
das muss noch mal versteuert werden, ne?
Also das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht's wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil
die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man festangestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und zeigt vor allem auch immer wieder Alternativen. Also wenn nach einem Jahr ein besseres Angebot da ist, dann wird dir das vorgeschlagen. Probiert es einfach mal aus, ladet euch die App runter. Ihr könnt natürlich durch uns ein bisschen was absahnen und zwar durch den Gutscheincode MILF54. Alles groß geschrieben. MILF54, was ein toller Gutscheincode.
54 als Zahl.
Genau, 54 als Zahl, was ein toller Gutscheincode. Da könnt ihr zum Beispiel zwei bestehende Versicherungen, die ihr schon habt, einfach hochladen und dann bekommt ihr einen 30 € Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Zalando, Douglas oder IKEA. Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
So, haben wir das jetzt auch abgefrühstückt? Ach, das klingt richtig eklig, wenn ich das jetzt so sage.
Ja, das macht es auf jeden Fall noch ein bisschen unangenehmer.
Es macht es noch unangenehmer. Es ist kein angenehmes Thema, man muss aber leider auch über unangenehme Themen sprechen.
Ja, machen wir ja auch ziemlich oft irgendwie, habe ich gerade das Gefühl. Mhm. Aber das gehört halt dazu und ich finde das auch wichtig, dass wir den Raum auch hier haben, um eben auch über solche Themen zu sprechen.
Ja.
Tuja, wie war denn deine Woche?
Oh. Punkt.
Punkt, okay.
Nee, ja, das cool. Ist tatsächlich ein einziger Stöhner. Die Kitas haben wieder offen. Das ist für mich eine tolle, tolle Sache. Kita ist live, muss ich mal einfach so sagen. Kita ist mega live. Ich habe einen großen Respekt an dieser Stelle nochmal an alle Erzieher, Erzieherinnen. Ganz, ganz toller Job. Ich liebe euch. Vielen Dank, dass es euch gibt. Ich baue gerade meine Wohnung um, tatsächlich, immer noch. Eigentlich ist es gemein, dass ich sage, ich baue, weil ich habe noch gar nichts gemacht. Das hat alles mein Freund gemacht. Ich habe heute das erste Mal so die Medikamentenschublade aussortiert, wo so 6 Jahre, eher so 16 Jahre alte Aspirin-Tabletten drin waren, zum anderen Design noch.
Ich glaube, die kann man inzwischen für richtig viel Geld verkaufen.
Ja, die kannst du ins Medizinmuseum stellen, ey. Also das war so mein Teil, der so
war das nicht da, wo in Aspirin noch Kokain drin war oder war das was anderes?
Bestimmt. Und das war mein Teil, den ich beigetragen habe. Und dann musste ich auch zur Aufnahme. Und ich sag mal so, wir machen heute, habe ich gehört, eine 3-stündige Folge, weswegen ich nicht mehr nach Hause muss und weitermachen muss. Es ist wahnsinnig anstrengend, wir bauen um. Und das liegt daran, dass uns eingefallen ist, dass wir ja ein Kind haben. Und dass wir könnten ja ein Kinderzimmer haben, wenn wir wollen. Hatten wir bisher noch nicht.
Was ich unverständlich finde, weil
jetzt mit 14 haben wir gedacht, kriegt das Kind mal ein Kinderzimmer.
Nee, sie sind natürlich, wenn, ey, ganz ehrlich, wenn die so klein sind, ist doch denen scheißegal. Die wollen doch eh dauernd nur an deinem Rockzipfel hängen.
Ja, das stimmt voll. Aber ich brauche allein schon dafür ein Kinderzimmer, damit ich einen Raum habe, wo ich das ganze Spielzeug einfach wieder reinschmeißen kann, wenn das in der kompletten Wohnung rumliegt.
Das ist es.
Weißt wie oft ich schon auf irgendeinem Auto oder irgendwas Rollendem ausgerutscht bin und irgendwie mir fast was gebrochen hätte.
Bei uns ist das Problem, dass aktuell das Wohnzimmer und das Kinderzimmer ein Ort ist. Besser gesagt, die ganze Wohnung ist ein Kinderzimmer, aber eher so das Wohnzimmer. Und das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass mein Kind so abends so Tretminen baut ins Wohnzimmer, damit es auf jeden Fall aufwacht, wenn wir es wagen, in der Wohnung rumzulaufen. Und das Allerschlimmste kann ich dir sagen, wir vergessen das jeden fucking Abend. Wir haben so ein Holzpuzzle. Und wenn du die Holzpuzzleteile einsetzt, das sind Fahrzeuge, dann macht das Teil das jeweilige Geräusch des Fahrzeugs. Also es gibt ein Schiff, einen Hubschrauber, ein Polizeiauto. Das macht immer so wiu, wiu, wiu und so ganz laut. Und es passiert, wenn ein Lichteinfall da ist.
Oh nein.
Das Problem ist, dass das ganz sensibel auf Licht reagiert. Und wenn es dunkel wird und wir die Lichter einschalten abends, das Kind schläft schon, und wir wissen nicht, wo dieses Ding liegt, dann sitzen wir vielleicht gerade vorm Fernseher und es macht auf einmal. Es ist Horror. Und dann suche ich mir ganz panisch dieses Puzzle und dann geht's.
Und das Kind denkt sich die ganze Zeit so, ihr Fotzen, ihr habt gewartet, bis ich schlafe, damit ihr mit meinem Spielzeug spielen könnt.
Das ist schrecklich. Es ist schrecklich und alles liegt voll und ich ertrag's auch nicht mehr. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Gut, wir haben jetzt kein Schlafzimmer mehr. Wir schlafen jetzt. Ich in der Badewanne, mein Freund auf dem Küchentisch. Nee, aber es
das
ist...
Das klingt so ein bisschen so, als ob ihr in einem Wohnmobil lebt irgendwie.
Ja, wir haben leider ein Zimmer zu wenig und müssen uns jetzt da so ein bisschen aufteilen. Ich bin zu geizig, um umzuziehen.
Du ziehst nicht um, hast du das jetzt so wirklich beschlossen? Auch selbst wenn du jetzt eine coole Wohnung finden würdest, die mega krass günstig ist?
Ich möchte ein Haus gewinnen. Ich mache einfach so Losen jetzt immer mit. Kennst du beim Späti diese Rubbellose, wenn man Häuser gewinnen kann? Das mache ich jetzt.
Oh mein Gott, wenn wir zusammen, würde ich dich spätestens jetzt verlassen.
Deswegen habe ich auch kein Geld, weil ich im Monat so 400 Euro, die ich wahrscheinlich in den Kredit stecken könnte, in so Rubbellose steckt, um irgendein scheiß Haus zu gewinnen. Wahrscheinlich so ein, das ist dann so ein, eh so ein Zusammenbauhaus, wo eh nur so eineinhalb Menschen wohnen können.
Das ist dann irgendwo steht ganz klein, dass das Haus maßstabgetreu abgebildet wurde.
Nee, aber das ist natürlich dann irgendwie so ein Dinkelsbühl oder so, weißt du?
Ja,
steht das dann? Naja, also wir bleiben auf jeden Fall erstmal da. Und
willst du echt nicht so einen kleinen Wohnungsaufruf machen? Ich habe schon so viele Sachen über Social Media, wenn ich irgendwas gebraucht habe.
Behaltet euer Scheiß zu haben.
Zuletzt
selber.
Echt viele Menschen für ein Fitting. Es haben sich so krass viele gemeldet.
Dafür ist gut, habe ich ja auch tolle Erfahrungen gemacht.
Ja, ich hatte gestern mein Fotoshooting für meine neue Bikini-Linie.
Da darf man jetzt halt drüber sprechen.
Ja, man darf drüber sprechen. Ich vergesse es auch immer wieder.
Ja.
Dass es kein großes Geheimnis mehr ist. Und da hatte ich auch zwei mega coole Models dabei, die hatte ich auch beim Fitting gecastet.
Darf man eigentlich schon sagen, warum du Bikinis machst? Weil das ist ja nicht
es
irgendwie
so... Es ist offensichtlich eigentlich, oder? Also ich mache Bikinis, weil es gibt keine geilen Bikinis. So.
Ja, aber das ist ja nicht alles. Das ist ja nicht der USP.
Nee, der USP ist, das muss ich mir noch überlegen.
Okay,
also ich weiß noch nicht, ob ich das schon sagen will.
Aber, okay, das ist ein guter Cliffhanger. Es gibt einen USP und das ist nicht, weil sie einfach geil sind.
Nee,
sie
sind nicht einfach.
Das ist inklusive.
Ja, das kommt einfach so noch dazu. Ja, jedenfalls bin ich sehr dankbar dafür, dass man einfach so sagen kann, hey, ich brauche das und das. Das ist übrigens auch ein guter Leitfaden für das Leben auch ohne Social Media, dass man einfach mal sagt, was man braucht. Und meistens kommt das dann tatsächlich.
Hm.
Das vergisst man, glaube ich, oft.
Also ich hätte gerne so eine 2,6 Millionen Euro Villa, 1920 erbaut, Dahlem, Zehlendorf, Garten, eine Trauerweide wäre schön, kleiner Pool.
Ja, und da kommt bestimmt jemand und bietet dir das an, aber du musst es dann halt auch trotzdem bezahlen.
Nee,
also, wenn du es geschenkt willst,
ich sag ja das dazu.
Funktioniert nicht mit dem Wunschbaum. Also.
Nee, ich würde das ja dazu sagen, dass ich das halt jetzt nicht bezahlen möchte.
So. Okay.
Ja. Ich würde dann immer coole Insta-Stories machen vielleicht.
Boah, ey. Spätestens jetzt haben deine zukünftigen NachbarInnen schon eine Petition unterschrieben, dass du da nicht einziehen darfst.
Oh, ja, naja, dann lebe ich jetzt halt weiterhin in meiner Tiny-Wohnung. So tiny ist es gar nicht, also ich will das auch gar nicht.
Nee, die ist voll groß, aber die ist halt
groß,
einfach ein bisschen
geschnitten.
Komisch geschnitten.
Ja, und da muss ich auf jeden Fall noch ganz schön viel weiter bauen und wir sind handwerklich nicht so gut begabt, will ich mal sagen. Hoffentlich hört mein Freund nie diesen Podcast, weil es... Jetzt schmeißt er mich raus, weil er alles alleine gemacht hat. Aber
wir sind halt wirklich nicht so begabt.
Ja, es ist alles so, ich habe das Gefühl, alles wird halt so dreimal gemacht, weil die ersten zwei Male immer irgendwas schief geht und am Tag muss man siebenmal zum Baumarkt fahren und zu Ikea fahren oder sonst irgendwo hinfahren. Und
hast du dir schon so einen Schnelltestzugang gelegt? Ja. Dass du nicht mehr das Wattestäbchen in die Nase reinhauen musst, sondern einfach nur drin. In so eine kleine Kapsel.
Das ist schon drin quasi. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber das ist einfach so. Es ist einfach so.
Ja.
Ja, so ist das. Und sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Kita habe ich jetzt einfach so eine neue Freiheit erlangt, dass ich jetzt
und
halt auch
mit
mal...
Mit Freiheit meinst du arbeiten?
Arbeiten, ja, eigentlich krass, ne? Dass ich jetzt wieder mehr arbeiten kann. Das Ding ist, dass ich einfach in den letzten Wochen so viel habe schleifen lassen. Ich konnte einfach nicht arbeiten, weil ich halt mein Kind betreuen musste. Und da ist viel liegen geblieben und das muss jetzt alles repariert werden und aufgearbeitet werden. Und ich kann immer nur meinen großen Respekt an Menschen aussprechen, die einfach Kinder haben. So im Großen und Ganzen, weil ein Kind ist ein Job. Es ist einfach ein Job und gerade Menschen, die vielleicht nicht das Privileg haben, zu zweit zu sein, vielleicht auch keine Familie haben in der Stadt, vielleicht sich auch keinen Babysitter leisten können, das ist nicht selbstverständlich. Großen Respekt. Echt? Ja. Ein Kind ist Arbeit. Überlegt euch das gut, ob ihr welche macht. Das ist nicht wie beim Hund, den du dann ins Tier einlieben kannst. Okay, das war nicht lustig. Aber ein bisschen schon, aber Humor hilft. Ja. Aber es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Wirklich.
Ja, voll. Das merke ich auch immer wieder.
Weißt du, was krass ist? Wenn, also Kinder sind ja so lange so unnütz und können nichts, ne? Und können aber ja auch gut, das ist ja auch gut, weil die können so wenig kommunizieren und sagen, was sie wirklich wollen und so. Deswegen sind die relativ einfach so zu managen, sag ich mal. Außer jetzt diese ganze Kacke wegwischen und so. Aber weißt du, wenn es dann anfängt, dass die ausdrücken können, ausformulieren können, was sie wollen und Willen haben, das ist schwierig. Muss ich echt sagen, dass ich schon ein paar Mal in der Situation jetzt in den letzten Wochen war, wo ich so meinen Kopf so gefühlt so 180 Grad einmal so umgedreht habe und so, was hast du da gerade gesagt? Warum zur Hölle hast du einen Willen? Ich bin deine Gebieterin.
Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich freue mich richtig krass drauf.
Ist es auch.
Mega gute Unterhaltung, wenn man irgendwie spielen kann.
Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß total,
dass
was
es eine
du
neue
meinst.
Welt ist.
Ja, also ich kenne diese Übergangsphase auch sehr gut, wo die noch nicht so wirklich was sagen. Und du verstehst die aber schon sehr gut, weil du die einfach gut kennst.
Ja.
Aber du kannst noch so tun, als ob du nichts verstehst.
Aha. Ja.
Also,
ja.
Was man ja auch teilweise macht, damit sie sich halt besser ausdrücken können, ne? Mhm. Aber es gab so eine Phase, da habe ich voll gemerkt, okay, das ist jetzt der letzte Moment, wo ich noch so tun kann, als ob ich nicht verstehe, dass wir noch weitere 5 Bücher hier lesen sollen, bevor es ins Bett geht. Das war mir sehr bewusst und das geht jetzt dann halt nicht mehr.
Das finde ich echt krass. Also nicht nur die Sprache, die sich dann entwickelt bei einem Menschen, sondern dass du wirklich eigentlich den Moment erkennst, wo dieser Mensch auf einmal selber checkt, dass er einen Willen oder sie einen Willen hat. Und dass dieser Wille auch durchgeboxt werden kann. Oder dass dieser Wille weiterhelfen kann. Und das, finde ich, ist echt ein crazy Moment. Also auch bewusstseinserweiternd natürlich für das Kind, ne?
Mhm.
Echt abgefahren. Weil man ja diesen Menschen vorher quasi nur bemuttert hat die ganze Zeit und Dinge für das Kind entschieden und gemacht hat. Aber es sind ja auch noch so Kleinigkeiten, weil, keine Ahnung, wisst ihr lieber Erdbeer oder Pfirsichjoghurt, so ungefähr, ne? Dass sie dann anfangen zu entscheiden, weil sie etwas wollen, finde ich total faszinierend. Bis es in die Pubertät geht, dann finde ich das, glaube ich, nicht mehr faszinierend.
Ich glaube, das findest du schon voll. Also so Trotzphasen sind ja auch
heftig.
Persönlichkeitsentwicklung nennt
heftig.
Man das ja.
Ja.
Und da fängt das ja dann schon an mit, die Gabel liegt halt nicht am richtigen Fleck, deswegen raste ich jetzt aus.
Oh, das ist die falsche Gabel einfach.
Ja,
das ist das falsche
Gabel.
Tier drauf.
Genau. Und ja, noch lachen wir, aber ich kann dir sagen, es gab schon Situationen, wo ich auch geheult habe und es wird bestimmt noch viele geben.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall, ja, es ist eine riesige Challenge und das ist, für mich fühlt sich das manchmal an wie, also ich habe ja früher mehr so phasenweise gearbeitet, dass ich halt gar nicht so irgendwie einmal die Woche einen Podcast aufgenommen habe oder irgendwie jeden Tag ins Büro gegangen bin oder so, sondern ich habe dann 30 Tage gedreht.
Mhm.
Und das war halt immer echt so eine körperliche und auch eine mentale Höchstleistung für mich. Und man hat aber gewusst, okay, es sind 30 Tage und nach 20 Tagen ist man nur noch so Autopilot gefahren, hat noch 10 Tage durchgehalten und dann war man damit fertig und dann ist man erstmal in so ein Loch gefallen, weil man nichts mehr zu tun hatte. Und so war halt irgendwie so mein ganzes Arbeitsleben aufgebaut, ne?
Mhm.
Und dieses krass durchhalten und so körperlich und mental irgendwie am Ende sein, das kenne ich jetzt, also das erkenne ich wieder in meiner Mutterschaft. Nur mit dem Unterschied, dass es halt keine 30 Tage sind, sondern halt 18 Jahre.
Oh Gott, und das klingt echt deprimierend.
Nee, Leila. Aber das klingt jetzt vielleicht deprimierender, als es ist. Aber es ist einfach eine krasse Höchstleistung. Also für mich ist das eine Höchstleistung, das ist eine krasse Challenge.
Für mich auch.
Weil man ja auch immer 100% geben will.
Mhm.
Und das halt auch nicht immer kann, weil man natürlich auch, auch ein Mensch ist und auch eigene Bedürfnisse hat und noch zusätzlich auch andere Verantwortungen hat. Ob jetzt für Arbeit, Firma, Hund, die eigene Gesundheit oder sonst irgendwas. Und das ist echt krass, aber es fühlt sich für mich ähnlich an. Also dieses, dass man oft Phasen hat, wo man sagt, okay, es ist gerade alles wirklich anstrengend und ich bin an meine Grenzen gekommen, aber jetzt halte ich einfach durch und jetzt mache ich einfach weiter. Weißt du, das meine ich eher so, dass ich das halt sehr gut kenne.
Mhm.
Und das, ich glaube, das unterschätzt man auch, bevor man Mutter wird oder Vater wird oder sonst irgendein Elternteil wird.
Ich glaube, weil es so selbstverständlich irgendwie ist, weil man denkt, ein Kind zu bekommen, ja, dann bin ich halt Mutter, ja, ich hatte ja auch eine Mutter und oder einen Vater oder Menschen, die mich erzogen haben, großgezogen haben. Das gehört halt irgendwie so dazu, dass man halt vielleicht gar nicht denkt, dass das so viel Arbeit ist. Also schon, man hört es ja, ist das anstrengend und so, ist ja auch mein Kind, das liebe ich ja auch und so. Also, nee, es ist tatsächlich der schwierigste, anstrengendste und auch schönste Job, den ich je hatte.
Ich hatte schon anstrengende Jobs.
Das glaube ich dir nicht.
Doch.
Wirklich? Ja. Als Mutter sein?
Ja, nee, also vielleicht nicht.
Ich nicht.
Also so auf den Tag jetzt reduziert, ne?
Mhm.
Also wenn ich einen Job hätte, der 18 Jahre geht, dann würde ich sagen, ich hatte schon Jobs, die schlimmer sind. Also wenn ich meine Jobs hätte, weißt du, auf die Zeit jetzt ausdehne. Ja,
für mich auf keinen Fall.
Krass.
Für mich auf keinen Fall. Und wenn ich überlege, was ich vorher für ein Leben geführt habe, da haben wir ja in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Bei mir war das aber auch ein mentales Ding. Ich war schon immer so ein Larifari. Ich mach, was ich will. Ich mach irgendwas. Alles abgebrochen, was man hätte abbrechen können an Studium und Ausbildung. Ich habe alles immer nur ein paar Wochen gemacht, weil mir dann langweilig wurde. Habe immer einen Tag reingelebt, den Job, mal den Job. Auch, was ich halt gerade Bock hatte. So. Bin dann immer irgendwo so reingerutscht. Und als ich dann schwanger wurde, hatte ich das allererste Mal in meinem Leben diesen Wunsch, irgendwas Beständiges zu machen. Da war ich nie der Typ für.
Mhm.
Nie. Und ich hatte auch, ich sagte ja, ich hatte noch Monate in meiner Schwangerschaft, ich glaube sogar nach der Geburt tatsächlich, ich war immer im Dispo. Mein Leben war ein einziger Dispo. Ich hatte noch nie eine schwarze Zahl auf meinem Konto gesehen. Glaube ich tatsächlich, wann habe ich ein Konto? Mit 16, glaube ich, also so, ich war 10 Jahre meines Lebens im Dispo, glaube ich, wenn ich genau überlege. Weil ich halt wirklich so, ich habe das ganze Geld, was ich eingenommen habe, das war nicht immer wenig. Also ich habe auch irgendwann mal gut verdient. Ich habe alles zum Fenster rausgeschmissen. Ich habe nie irgendwas angelegt oder mal einen Euro zurückgelegt. Ich wusste gar nicht, wie das geht, sparen. Wenn da 5 Euro da drin waren, dann habe ich die Kippen gekauft.
Aber allein schon, das würde bei mir allein schon nicht gehen wegen Steuern.
Das habe ich trotzdem gemacht. Krass. Ich habe das trotzdem gemacht. Ich habe halt dann, ich hatte immer auch nur ein Konto. Als Selbstständige übrigens eine ganz schlechte Idee, nur ein einziges Konto zu haben. Hatte ich aber. Und dann rief halt irgendwann mal das Finanzamt an oder dann kam halt ein Brief, bitte zahlen Sie so und so viel Geld zurück. Und dann dachte ich, cool, habe ich nicht. Naja, leih ich mir was oder dann gehe ich jetzt hier mal, mache hier einen Promo-Job oder so. Ich habe das halt immer irgendwie so von situationsabhängig gemacht. Ich habe auch nie was, wenn du einen Betrag bekommst als Selbstständige, dann gehört dir ja nicht das ganze Geld. Du musst ja da was abzwacken, du musst die Steuern abziehen und so und dann eigentlich auf ein zweites Konto. Ich habe das einfach alles ausgegeben.
Wow.
Krass, ne?
Und du hattest nie irgendwie Angst, dass du ins Gefängnis musst oder so? Also ich lache jetzt darüber, aber das ist wirklich das ist eine Angst von mir.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so. Also Gefängnis ist nicht übertrieben. Ich hatte einmal, da bin ich auch so aufgewacht, ehrlich gesagt, da hatte ich dann mal einen größeren Betrag verdient, schon aus der Selbstständigkeit raus. Und mein Steuerberater hatte mir damals schon gesagt, du Toja, du hast in einem Jahr ganz gut verdient, hast du denn was beiseite gelegt? Und ich so, ja, das geht dann schon so. Ne? Und dann ist mir aber aufgefallen, eigentlich habe ich das gar nicht. Und dann kam halt eine Summe, die ich wirklich nicht bezahlen konnte. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht getraut, dann mir das zu leihen, auch von Familie nicht und so, weil mir das so peinlich war. Weil natürlich ist die erste Reaktion, dass dann jemand gesagt hätte, okay, für Steuern, aber hast du da nichts zurückgelegt? Dann musst du sagen, nee.
Ja, voll.
Nee. Okay,
verstehe ich, ja. Und was hast du dann gemacht?
Ich habe dann tatsächlich doch mir das Geld geliehen.
Ach so,
Es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Und das zweite Mal ist es nicht so, dass ich daraus gelernt hätte.
Oh mein Gott.
Ich habe einfach genauso weitergemacht. Und das zweite Mal habe ich dann tatsächlich eine Stundung beantragt beim Finanzamt.
Okay, ja.
Genau, Stundung bedeutet, dass man quasi dem Finanzamt wie in Raten den Betrag zurückzahlt. Du brauchst aber dann tatsächlich einen triftigen Grund. Ja.
Ich will gar nicht wissen, was du gesagt hast.
Das möchte ich auch gar nicht erzählen.
Ich kann es mir mal vorstellen.
Ich habe dann tatsächlich eine Stundung bekommen und das war dann wirklich so die Glocke. Und dann bin ich ja auch schwanger geworden. Und wie gesagt, es war für so vieles ein Weckruf für mich, diese Schwangerschaft. Einfach die Verantwortung über einen anderen Menschen, weil die Verantwortung über mich selbst, die habe ich nie wirklich ernst genommen. Ich dachte, ja, pff, klappt doch bis hierhin alles. So war ich immer in der Einstellung, klappt doch alles.
Mhm.
Und halt natürlich auch ein naiver Gedanke. Aber ich habe mich halt immer so durchgeschlängelt und in meiner Abi-Zeitschrift war, kennst du noch diese Rankings in Abi-Zeitschriften?
Und nicht, dass ich Abi hätte, aber ich kenne Abi-Zeitschriften.
Okay, sorry. Abschluss. Es kann ja auch eine Abschlusszeitschrift sein. Hast du einen Abschluss?
Nee, also ja, aber okay, ich habe nie so eine Abschlussklasse gehabt.
Also so ein Schul, naja, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es so Rankings.
Seht das?
Nein. Es gibt halt so Rankings, die man dann oft beim Abschluss macht. So, wer wird mal Model oder wer ist der Klügste aus der Stufe? Weiß ich nicht. Wer wird Wissenschaftler in was auch immer? Und bei mir stand die Frage, andersrum, da stand dann die Frage, wer hat mehr Glück als Verstand? Und ich war nirgendwo genannt, aber da auf Platz 1.
Wow.
So irgendwie so mit 80% und es sind natürlich im Abitur 4 Klassen gewesen, also fast 100 Leute oder so, haben für mich gestimmt. Und das ist aber leider sehr bezeichnend, weil ich immer sehr viel einfach gemacht habe aus dem Bauch raus, ohne nachzudenken. Voll oft auch falsche Entscheidungen, die mich aber halt irgendwie dahin gebracht haben, wo ich bin. Und ab dem Zeitpunkt dieses positiven Schwangerschaftstests wusste ich, okay, das war jetzt Spiel des Lebens, bin die Glücksschiene gegangen, alles cool. Aber jetzt muss ich mir was überlegen.
Mhm.
Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Firma gegründet, weil ich keinen Bock hatte, mich wieder anstellen zu lassen. Weil es gab nur diese beiden Optionen für mich tatsächlich. Also entweder ich gehe zurück in die Festanstellung, hatte aber keinen Bock, die Selbstständigkeit aufzugeben oder eine Firma gründen. Habe die Firma gegründet.
Ja.
Hätte auch schief gehen können.
Kann immer noch schief gehen. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall mutig. Aber ich finde es krass, also ich kenne dieses Gefühl so, dass man irgendwie, wenn man schwanger wird, erstmal erkennt, wie wenig man sich um sich selbst gekümmert hat vorher.
Wirklich?
Ja, voll. Also und ich bin ja jemand, ich hatte schon das Gefühl, dass ich mein Leben gut auf die Reihe bekomme vorher.
Mhm.
Aber mit der Schwangerschaft habe ich nochmal so wirklich alle Baustellen irgendwie aufgeräumt und hatte auch irgendwie den krassen Druck, so, okay, irgendwie in, keine Ahnung, wenn findet man das raus, nach einem Monat, also in 8 Monaten, geht es halt nicht mehr um mich und bis dahin muss halt mein Scheiß komplett abgearbeitet sein. Ne?
Mhm.
Und ja, ich finde das irgendwie krass, dass man dadurch auch so eine Art Selbstfürsorge erstmal lernt, teilweise. Ne? Also wenn man das vorher irgendwie nicht so zelebriert hat. Und was aber natürlich total wichtig ist, auch um ein gutes Elternteil sein zu können, weil eben Selbstfürsorge ein ganz großer Teil von Elternschaft auch ist. Was viele einfach nicht erkennen, weil das immer so krass glorifiziert wird, auch dass gerade Mütter sich irgendwie so komplett selbst aufopfern. Das wird immer so, ich höre das so oft von Menschen, die so sagen, ja, oh mein, ich habe eine ganz tolle Mutter, die hat wirklich alles für uns aufgegeben. Wo ich mir so denke,
hat sich komplett zurückgestellt.
Genau. So, ich liebe meine Mutter, die hat immer alles für uns getan, hat immer sich an zweiter Stelle hingestellt und dann denke ich mir immer so, du sagst das, als ob das was Gutes ist.
Die arme Mutter.
Ja, voll, oder?
Ja.
Und auch nicht nur die arme Mutter, sondern auch schade, dass die Kinder das dann auch nicht erkennen, weil die ja vielleicht auch irgendwann Kinder kriegen und die denken dann, dass das eben der Maßstab ist, ne? Dass man sich selbst so krass aufopfert für andere Menschen.
Hm.
Und ich, in meiner Position sieht das nicht als gesund aus. Also wenn ich mich jetzt hundertprozentig selbst aufopfer und ich will nicht sagen, dass ich das nie mache oder so, aber wenn ich das so ausschließlich machen würde, wäre ich einfach ein krass trauriger, fertiger, unglücklicher Mensch.
Ich glaube, der Ursprungsgedanke hinter dieser Aussage, meine Mutter hat alles für uns getan, hat sich selbst aufgegeben, ist kein negativer, so wie wir das jetzt vor allem auffassen. Ich glaube, man möchte da vor allem einfach sagen, dass die Mutter sich wirklich unglaublich viel Liebe für einen aufgebracht hat. Ich weiß nicht, ob man dann automatisch sagt, ja, die hat sich selber verwahrlosen lassen.
Nee, aber eher sowas wie, sie hat ihre Karriere für uns beendet. Ja. Sie hat keine Freizeit gehabt, weil sie sich nur um uns gekümmert hat. Mhm. Sie hat vielleicht auch finanziell zurückgesteckt, damit wir irgendwie dann irgendwelche Kurse besuchen können oder sonst irgendwas, was man noch so zusätzlich bezahlt für Kinder. Weißt du, so Sachen. Mhm. Ich spreche jetzt nicht von Liebe, von aufopferungsvoller Liebe. Das ist für mich dann schon auch wieder selbstverständlich irgendwie als Elternteil. Aber dieses, sich nicht um sich selbst kümmern, damit man sich um andere kümmern kann. Und das ist irgendwie auch so ein Irrglaube, auch was nicht Elternschaft angeht, sondern auch was Freundschaften und Beziehungen angeht. Mhm. Weil wenn man wirklich die Selbstfürsorge vernachlässigt, um für andere Leute sorgen zu können, dann finde ich, sollte man da nochmal ganz genau hinschauen.
Ob das eine gesunde Freundschaft auch ist, ne? Wir kommen jetzt zwar wieder zu einem anderen Stöckchen, aber Stöckchen, habe ich irgendwann mal gehört, von Höckchen ins Stöckchen, sagt man das so? Von
Höckchen. Habe ich noch nie gehört.
Und wenn man so sich so verfaselt, verfranst, wir kommen von Höckchen ins Stöckchen. Vielleicht habe ich das auch erfunden. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, was du gerade ansprichst mit dieser Freundschaft, ist, dass ich eigentlich immer sehr gut in meinem Leben gesehen habe und sofort gespürt habe, wenn eine Freundschaft nicht das ist, was sie sein sollte. Und ich hatte eine Freundschaft in meinem Leben, ich bin übrigens nicht mehr in dieser Freundschaft. Das war das einzige Mal in meinem Leben und es ist aber, was mich krass immer noch beschäftigt irgendwie. Das ist eine Person, die ich sehr, sehr gerne mochte, auch immer noch mag, weil ich den Charakter schätze. Aber die Freundschaft war toxisch, weil es in dieser Freundschaft nur darum ging, dass man da ist, wenn man sich gegenseitig helfen musste. Das ist ja letzten Endes ein großer Bestandteil einer Freundschaft, dass man sich auf den anderen verlassen kann, finde ich nach wie vor, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, wenn es mir schlecht geht oder ich eine blöde Situation habe, dass ich die Person anrufen kann und sagen, ey, ich brauche jetzt deine Hilfe oder kannst du vielleicht kommen, kann ich zu dir kommen, können wir darüber sprechen. Aber wenn man, ich hab dann irgendwann erkannt, dass diese Freundschaft nur noch dafür da war. Also es gab keine Gespräche mehr oder sonstige Aktivitäten, die man geteilt hat oder gemacht hat oder irgendwas, sondern man war eigentlich nur befreundet, um quasi die Feuerwehr zu spielen.
Mhm. Ja. Ja, ich hatte so Freundschaften auch schon. Aber was genau findest du daran toxisch? Weil wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann finde ich das irgendwie in Ordnung.
Also ich glaube, bei mir, es war so, dass ich vor allem da war.
Okay.
Und dann irgendwann dieses Verhalten adaptiert habe, dass ich mich auch sofort an diese Person gewandt habe, wenn bei mir was war. Also eine Notsituation war. Das gab es tatsächlich dann in dieser Zeit 2-3 Mal. Bei der anderen Person war das aber wöchentlich. Mhm. Immer wegen anderen Dingen auch wegen vielleicht mentalen Problemen. Und ich gemerkt habe, dass ich immer sehr viel Energie aufwenden musste, um die Person aufzufangen. Toxisch sage ich deswegen, weil die Person das nicht gemacht hat, um mir zu schaden oder um irgendwie manipulativ zu sein, sondern die Person hat wirklich Hilfe gebraucht. Aber ich war eben nur da, um Hilfe zu geben.
Mhm. Okay, ja, mir fällt das ein bisschen schwer, das so als toxische Freundschaft zu sehen, weil ich da ein bisschen was anderes drunter verstehe.
Ja. Ich kann dir sagen, warum ich toxisch sage, ja. Weil was gibt dir diese Freundschaft dann?
Naja, eine Notfallrufnummer.
Richtig.
Eigentlich,
eine Freundschaft sollte ja irgendwas sein, woraus du in irgendeiner Form auch Energie ziehen kannst. Ein positives Gefühl.
Mhm.
Und dieses positive Gefühl darf nicht nur daraus entstehen, weil du Hilfestellung bei etwas bekommen hast. Das muss auch aus anderen Dingen entstehen, aus Gemeinsamkeiten oder einfach, weil man mal Spaß hat oder ein gutes Gespräch hat, sich austauschen kann oder so.
Ja, ja, ich weiß total, worauf du hinaus willst. Und
ja.
ich, wenn du das so erzählst, dann klingt das für mich auch wie so zum Beispiel Suchtkranke oder so.
Mhm.
So zwei Suchtkranke, die sich irgendwie da so fast schon so stumm darauf einigen, dass sie irgendwie sich gegenseitig anrufen, wenn sie irgendwie das Bedürfnis haben zu trinken oder so, weißt du?
Mhm.
So als Notfallnummer eben.
Mhm.
Aber dadurch, dass du da auch irgendwann drin warst, ne, kann ich mir das gut vorstellen, dass sich das dann so angefühlt hat. Es ist halt nur, also ich weiß nicht, unter einer toxischen Freundschaft verbinde ich immer sowas, damit verbinde ich immer sowas,
dass nur eine
was einseitig, ja. Was, ja. Genau, dass eine Seite die andere Seite so krass aussaugt. Ne?
Ja.
Und hattest du das Gefühl, dass du so krass ausgesaugt wirst dann, dadurch, dass du so eine Hilfestellung warst?
Hm.
Ja, schon, okay. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie warum Menschen da hinkommen. Also ich habe auch schon so Freundschaften gehabt, aber da war immer noch irgendwie was anderes mit dabei tatsächlich. Also es war nie so dieses reine Notfallding.
Gut, irgendwie kommt's ja auch dahin. Man ist ja nicht sofort mit jemandem befreundet und dann ist man die Notrufnummer, ne? Das hätte ich gar nicht mitgemacht. Warum sollte ich, wenn ich die Person gar nicht mag?
Ja, vielleicht,
ne?
Weil du auch eine Notfallnummer brauchst, ne? Also das kann schon passieren, dass man dann...
Das hat sich tatsächlich erst so entwickelt. Mhm. Also man hat sich ja wegen irgendwas angefreundet und da war auf jeden Fall was da. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch Konsum war, warum wir uns dann da irgendwie angefreundet haben. Also nicht nur das, wir haben uns natürlich auch gut verstanden, aber das war halt immer das, was dann passiert ist bei den Treffen. Also man hat halt irgendwie konsumiert, nie irgendwie ohne. Und irgendwie war das dann, also was ich sagen will, ist, dass wenn man so eine Freundschaft hat, dass man tatsächlich da aufpassen muss, warum man eigentlich befreundet ist. Das ist wirklich, und viele Menschen glauben, denke ich, dass man Freundschaften nicht beenden kann oder sollte.
Fällt dir das schwer, Freundschaften zu beenden?
Nee, ist mir nicht schwer gefallen.
Hm.
Ist mir da tatsächlich gar nicht schwer gefallen. Ich habe nicht viele Freunde und Freunde, also für mich ist ein Freund oder eine Freundin eine enge Person in meinem Umfeld. Alle anderen sind Bekannte.
Ja.
So. Und wenn es eine sehr, ich habe auch nur eigentlich fast nur sehr langjährige Freunde und Freundinnen. Also du bist, wenn ich das so sagen darf, eine der wenigen, vielleicht auch eine der einzigen, wo ich sage, das ist eine Freundin, die ich jetzt eher kürzer kenne. Wir kennen uns jetzt seit...
Sind wir befreundet?
Zwei. Naja, auf Instagram schon, also...
Ja, wenn man sich gegenseitig folgt, dann ist man eigentlich schon befreundet.
Ach so, scheiße.
Nein, aber ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also ja. Ich bin auch niemand, der so Bekannte als Freundinnen bezeichnet oder so. Deswegen,
genau, das machen ja viele.
Ja, es gibt da so unterschiedliche Auffassungen einfach.
Richtig.
Deswegen ist es voll gut, wenn man das irgendwie noch dazu sagt.
Genau, man muss es halt für sich definieren und ich habe da halt sehr wenige von. Und wenn das so ganz langjährige Freundschaften sind und dann merkt man... Sowas habe ich definitiv auch, dass die Freundschaft nicht mehr das ist, was es früher war. Ey, man entwickelt sich ja auch weiter. Ich bin nicht der Mensch, der ich vor 10 Jahren war, wo ich vielleicht jemanden kennengelernt habe und hat andere Interessen mittlerweile. Ich habe vielleicht eine Familie, die andere Person nicht. Da entwickelt man sich irgendwie weiter. Aber jetzt so den Fall, dass ich wirklich eine Freundschaft beende, also Schluss mache, das hatte ich davor, glaube ich, noch nicht.
Echt?
Nee, also dieses Schluss machen, dass man quasi offiziell dann... sagt oder zu verstehen gibt, ich möchte jetzt auch keinen Kontakt mehr. Das ist, wenn dann eher so verwässert oder so, dass man halt sich nicht mehr so oft trifft oder sich nicht mehr so oft sieht. Aber so richtig das zu kommunizieren und klarzustellen, wir treffen uns jetzt nicht mehr, das ist schon was anderes.
Ja, also ich hatte das tatsächlich schon öfter, muss ich sagen.
Wirklich?
Ja. So richtig, so ein richtiges Freundschaftsbeenden.
Krass, und wie geht das? Also was waren es dann so für Gründe?
Also das war jetzt nie irgendwie sowas Leichtsinniges oder so, dass ich gesagt habe, ja, das hat mir nicht gefallen, was du gesagt hast, deswegen beende ich jetzt diese Freundschaft oder so, sondern es waren schon immer sehr schwere Sachen und das sind auch so Sachen, die ich glaube ich auch aus Gründen der Privatsphäre der anderen Menschen hier nicht erzählen würde,
ja,
weil es
ja,
waren
klar.
Tatsächlich wirklich krassere Sachen, aber... ja, wenn ich gemerkt habe, dass mir ein Mensch wirklich einfach nur noch schlecht, also nicht mehr gut tut einfach, ne? Und dass alles, was irgendwie da kommt in dieser Verbindung, für mich was Schlechtes ist.
Mhm.
Oder was überwiegend Schlechtes ist. Es ist ja nie alles schlecht, sonst wäre man wahrscheinlich nicht diese Freundschaft eingegangen. Dann versuche ich mich da schon krass abzugrenzen und würde aber natürlich trotzdem erstmal die Sachen ansprechen und wenn die sich dann über die Zeit nicht ändern, würde ich dann irgendwann sagen, okay, wir haben das jetzt probiert und ich muss jetzt hier diese Freundschaft beenden, weil ich mich schützen muss.
Kann man eine Freundschaft kitten?
Dass es sich nochmal komplett dreht, meinst du?
Mhm.
Ich denke schon, ja. Aber es kommt natürlich drauf an. Ich meine, ich bin auch jemand, der vor allem langjährige Freundschaften hat. Teilweise Freundschaften, die wirklich jetzt schon so 12, 13, 14 Jahre irgendwie gehen. Und man hat immer mal wieder Lebensphasen, wo man vielleicht unterschiedliche Wege geht und sich vielleicht auch mal eine Zeit lang missversteht oder auch die Verbindung zueinander vielleicht anders ist oder gerade nicht so greifbar wie sonst. Und da hat man das dann auch mal, dass man irgendwie sagt, okay, ja, irgendwie kommen wir gerade nicht klar, wir missverstehen uns einfach nur.
Das kommunizierst du dann auch so?
Ja, also wenn das so offensichtlich ist, auf jeden Fall. Wenn das jetzt nur so eine kurze Phase ist, wo ich mir denke, keine Ahnung, meine beste Freundin hat gerade eine andere Lebenssituation als ich und ist vielleicht nicht die erste Person, die ich anrufe, wenn irgendwas gerade schief geht bei mir oder so, dann mache ich mir darüber keine großen Gedanken. Dann ist das einfach gerade so und dann weiß ich, okay, irgendwann kreuzen sich unsere Lebensphasen wieder und dann sind wir wieder mehr Ansprechpartnerinnen füreinander, weißt du? Aber wenn das jetzt sowas ist, was schon, ja, also ich hatte das vor allem mit Menschen mit mentalen Erkrankungen tatsächlich in meinem Freundeskreis, wo, wie sagt man das? Also das Problem ist halt bei mir, wenn ich mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu tun habe, dass ich sehr viel damit entschuldige. Also sehr viel von dem Verhalten.
Was du in Kauf nimmst.
Genau, ich nehme sehr viel in Kauf, weil ich mir denke, es ist halt eine Krankheit. Die Menschen können natürlich nichts dafür, die wollen mir nicht schaden. Aber vielleicht tun sie das dadurch, dass sie das eben in dem Moment nicht anders können. Und dadurch entsteht natürlich auch wieder so ein bisschen so ein toxisches Verhältnis, weil ich dann vielleicht nicht jedes Mal sage, wenn ich krass verletzt werde, weil ich weiß, dass der Ursprung davon die Erkrankung ist. Wenn das aber jetzt über einen längeren Zeitraum hinweg geht und ich irgendwann merke, okay, ich sage zwar die ganze Zeit, das ist eine Erkrankung, aber es geht mir trotzdem nahe, ich kann das nicht von mir abgrenzen und ich das anspreche und dafür aber irgendwie nach längerer Zeit keine Lösung immer noch parat ist, dann würde ich, glaube ich, diese Freundschaft beenden. Einfach, um mich da zu schützen. Und ich wäre auch, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, egal ob das eine Beziehung ist, eine Partnerschaft oder eine freundschaftliche Beziehung ist, will ich nur Menschen um mich rum haben, die mir auch Gutes wollen. Also die wollen, dass es mir gut geht, weil ich bin jemand, ich will, dass es allen Menschen um mich herum gut geht. So gut wie möglich. Und das erwarte ich dann halt im Gegenzug auch. Und wenn ich da merke, dass das eben nicht mehr da ist, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob ich die Freundschaft weiterführen würde.
Aber kann man eine Freundschaft kitten? Oder eine Beziehung kitten?
Ja, wenn das eine lange Freundschaft ist, die eben eine krasse Basis hat und dann geht man einfach nur getrennte Wege eine Zeit lang, weil man sich irgendwie gegenseitig mal verletzt hat, missverstanden hat, sonst irgendwas und dann findet man sich wieder. Ich finde, ja, dann kann man die Freundschaft kitten. Wenn es jetzt eben nicht diese Basis gibt und ich finde, es ist auch, also es zu sagen, man will sich gegenseitig nur Gutes, ist auch eine Basis für eine Freundschaft oder eine Beziehung. Und wenn es die eben nicht mehr gibt, dann würde ich sagen, nein.
Ich meine mit Kitten nicht so, man hat mal einen Streit und verträgt sich wieder. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und Standbein einer Freundschaft und auch einer Beziehung, dass man weiß, dass es Streitereien geben kann, aber dass man auch daran interessiert ist, diesen Streit aus dem Ding zu schaffen. Wie sagt man?
Aus dem Weg zu schaffen.
Ja, aus dem Weg zu schaffen. Das gehört dazu und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Mir ist nur gerade aufgefallen, deswegen frage ich das, dass ich noch nie in meinem Leben eine Freundschaft, die zerbrochen oder eine Beziehung, die zerbrochen ist, wieder gekittet habe. Es war immer vorbei.
Okay, aber hast du das dann so einfach für dich beschlossen oder hast du vorher mit demjenigen gesprochen und gemerkt, okay, es gibt keine Lösung?
Nee, Gespräche gab es immer. Ich bin immer an Diskussionen interessiert und auch an einen Streit zu bereinigen. Aber es gibt einfach Dinge, wenn ich finde, es braucht einen Break vielleicht auch einfach. Man braucht Abstand, weil es eine Sache ist, wo man vielleicht sich nicht gleich einig wird. Es kann ja auch in der Beziehung sein, dass man an dem Punkt steht, wo man merkt, oh, jetzt haben wir aber sehr unterschiedliche Meinungen über irgendwas. Dass ich ganz schnell, vielleicht auch zu schnell, meine Ecke gehe und sage, okay, da kann ich nicht dran arbeiten.
Aber ich meine, das bedeutet nicht unbedingt, dass du in deinem Leben keine Beziehungen oder Freundschaften, die in eine Richtung gehen, die du nicht magst, kitten kannst, sondern das heißt auch, dass du vielleicht noch nicht in der Situation warst, wo das möglich war.
Das kann auch sein. Ich habe mich nur gefragt, weil es super viele Freunde, Freundinnen gibt von mir, auch Bekannte, die sich vielleicht auch mal trennen. Ne? Gibt es ja, dass man sich trennt oder mal eine Pause hat, Beziehungspause hat und dann kommt man zusammen, zweites, drittes, viertes Mal oder Freundschaften, die sich mega krass streiten und dann reden die 3 Jahre nicht miteinander und dann auf einmal ist es wieder alles Best Friends. Das kenne ich gar nicht. Also bei mir war es immer vorbei. Auch bei Beziehungen. Ist total krass, wenn ich mit jemandem Schluss gemacht habe, dann gab es nie wieder, auch nur ansatzweise, eine Situation, wo ich hätte mir vorstellen können, dass das wieder zusammenkommt.
Mhm. Ja, ich war auch lange so.
Ja.
Und dann irgendwann, also ich bin generell trotzdem noch so, muss ich sagen. Aber ich war mit einem Ex-Freund zweimal zusammen auf jeden Fall. Also so richtig nach einer längeren Pause auch
nicht
gesehen.
Wie lange war die Pause?
Der hat auf jeden Fall den Podcast, also vielleicht kannst du es einfach in die Instagram-Kommentare schreiben. Weiß ich gar nicht, 1,5 Jahre oder so? Also tatsächlich, ich hatte ordentlich auch dazwischen was, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, wir trennen uns und dann, keine Ahnung.
Halte ich die Beine zusammen.
Ja, oder wir trennen uns und dann ist man irgendwie alleine und dann ist man aber wieder zusammen. Weißt du? Also nicht so ein kurzer Break, sondern es war schon so.
Endgültig erstmal.
Ja,
auch.
Endgültig, ja. Genau. Mhm. Ja. Und das war aber auch das einzige Mal und dann hatte ich noch so ein On-Off-Ding, aber das war super schlecht und das geht nicht. Das war jetzt nicht so ein Break, so lange Break, sondern es war einfach so eine eklige Beziehung.
Vor Jahren irgendwo mal einen Satz gelesen, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch gut.
Ja, ich weiß nicht. Also die Beziehung, die ich zweimal geführt habe, wir waren beim zweiten Mal echt noch besser.
Ja?
Besser als Sexfans wissen das bestimmt, weil ich auch das schon mal erwähnt hatte. aber ja, klar, irgendwie sind die Probleme, die man beim ersten Mal dann hatte, meistens nicht weg. Also entweder man schafft es anders, damit umzugehen oder halt nicht, ne?
Also ich merke in meiner aktuellen Beziehung, hallo Schatzi, du hörst es ja eh nicht, aber wir können ja noch ein bisschen zusammenbleiben. Hört er eh nicht. Kann ich das ja nicht meinen Podcast hören, ne? Naja, auf jeden Fall merke ich...
Also nach dem, was ich jetzt so alles erlebt habe, kann ich dir sagen, es ist ein gutes Zeichen.
Oh, naja, also hört's nicht. Was ich aber einfach gemerkt habe, dass es echt krass faszinierend ist, wenn man mit einem Menschen jeden Tag zusammenlebt, mit dem zusammen ist, in einem Bett schläft, dass ich das echt eine krasse Leistung finde, wenn man länger als 5 Jahre zusammen ist. Meine ich jetzt ganz ernst.
Ja, total.
Weil wenn ich überlege, wie ich mich alleine, ich sage jetzt einfach mal 5 Jahre, wie ich mich in den letzten 5 Jahren verändert habe, also wie mein Leben sich eigentlich gedreht hat, dass die gleiche Person noch an meiner Seite ist, die hat sich ja auch verändert dann logischerweise, und dass das trotzdem zusammenpasst. Ist doch total gugu.
Ganz kurz nur, ihr seid keine 5 Jahre zusammen, oder?
Nee, ich weiß das nicht mal genau.
Gut.
Ich weiß es nicht. Nee.
So. Warte mal.
Sind wir nicht, aber ich meine das jetzt einfach als fiktive Zahlen.
Mhm. Ja, vollkommen, weil bin ich vollkommen auf deiner, ja, da sprechen wir die gleiche Sprache, Tuja. Ich kann es auch noch nicht verstehen, wie das funktionieren kann.
Es ist
tatsächlich
wirklich krass.
Ich bin noch nicht an diesen Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich sage, wow, ja, 5 Jahre haben sich angefühlt wie 2 Monate. Nein, niemals ist das passiert.
Ja.
Ich bin auch jemand, der immer so viel in Bewegung ist, dass 5 Jahre für mich eine wahnsinnig lange Zeit sind.
Da mit einer Person zusammen, also echt krass, wenn man auch so 10 Jahre schon zusammen, echt 10 Jahre, bin ich in 10 Jahren auch noch mit meinem Freund zusammen, ist echt heftig.
Toya überlegt gerade, ob sie gleich nach Hause fährt und Schluss macht.
Ich tippe gerade schon eine Nachricht. Du Schatzi, also ich finde, jetzt ist langsam mal Zeit für einen Tapetenwechsel, wo wir gerade schon dabei sind. Du räumst so eh die Wohnung um. Ach, naja. Also ganz liebe Grüße an alle langjährigen Beziehungen,
ja,
da draußen.
Voll.
Hoher Respekt.
Aber es ist ja auch, also irgendwie, es hat sich jetzt auch so mit dem Kinderkriegen bei mir so gedreht, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich jetzt so was krass Langfristiges in meinem Leben habe, auch gerne andere langfristige Dinge in meinem Leben habe.
Ja, das ist es.
Ich weiß nicht, ob... Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Irgendwie fängt man anderen Gefallen zu finden.
Stimmt, das Kind ist ja auch erstmal da.
Für die nächsten 18 Jahre plant. Und da hat sich das echt bei mir gedreht. Und ich glaube, ich bin jetzt so voll auch so, also ich finde, glaube ich, so Langzeitbeziehungen gerade voll geil. Also viel geiler als alles andere. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt komme.
Und hier ist Leylas Telefonnummer.
017. Und dann 6x die 6.
Ja, also wenn der eine schon 18 Jahre...
Dann müsst ihr Geld für bezahlen, wenn ihr die Nummer wählt, wählt sie lieber nicht.
Wenn der eine hier 18 Jahre unter meinem Dach lebt, dann darf der andere auch noch 18 Jahre bleiben.
Ja, also so ein bisschen so vom Gefühl, da hat sich bei mir viel verändert, oder?
Ja, bei mir auch.
Also ich plane halt viel langfristiger, das ist das, was du vorhin aber auch schon mal kurz angeschnitten hast, ne, mit diesem, dass du jetzt halt auch viel langfristiger planst, also beruflich auch zum Beispiel.
Mhm.
Weißt du?
Abgefahren, ne?
Ja, also von daher, I'm here for the real deal.
Soll ich dir mal was sagen? Ja, jetzt mache ich mal einen Aufruf. Also wenn hier eine Produzentin ist oder ein Produzent mit einer richtig geilen Idee für eine geile Show, ja, das, die heißt dann auch Laylas Real Deal. Dann könnt ihr alles, was so Langzeit ist, also es kann Hunde sein, es können Menschen sein.
Hunde sind nicht Langzeit genug.
Ach so, scheiße, die sterben zu schnell.
Also, ich plane alles, was
alles ab 10 Jahre.
Ab 16 Jahre alles.
Also so Verträge zum Beispiel, Immobilien, Aktien, Menschen, vielleicht auch neue Familienmitglieder. Also alles, was irgendwie länger als 10 Jahre auf der Erde noch verfügbar ist, wird in dieser Show an Layla gebunden, per Unterschrift.
Boah, ich kriege so richtig Schnappatmung gerade. Vielleicht habe ich das jetzt auch nur so gesagt.
Ich bin auch in der Jury dann. Ich darf dann so mitentscheiden. Mit dir zu, du darfst auch mitentscheiden.
Oh, danke schön, Toya.
Ja.
Das ist ja, wow.
Das habe ich mir ausgedacht. Laylas Real Deal. Also, falls ihr Bock habt, das zu produzieren, I'm here for the game. Das wird eine richtig geile Show. Ich hätte Interesse so direkt ProSieben Primetime. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt uns eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung. Schreibt das in die Bewertung rein. Ja? Okay. Und
ihr könnt es auch in die Bewertung schreiben, was euer Real Deal ist.
Oh, was der Real Deal, euer Real Deal ist. Genau. Da können wir ja mal ein paar mitnehmen in die nächste Folge und freuen uns auf nächste Woche. Und don't forget, soon the Real Deal.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden.
Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder ich höre jemanden dabei zu, wie er über seine Kinder redet. Letzteres sind wir bei Beste Vaterfreuden. Aber es gibt doch viel mehr zu entdecken. Und wir kriegen immer wieder die Nachricht, dass uns erstaunlich viele Leute hören, die gar keine Kinder haben. Warum, müsst ihr selber rausfinden. In Beste Vaterfreuden. Jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.